Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Aber ich bin ja immer jemand, der auch gerne sagt, früher war die Musik noch besser, denn da gab es Bands wie die Beastie Boys. Und kaum eine Gruppe hat den Hip-Hop so geprägt wie die Beastie Boys, die drei jüdischen Jungs aus New York. Die haben in den 80ern nicht nur in Sachen Sampling und Humor neue Maßstäbe im Genre gesetzt, sie waren auch die ersten weißen Rapper, die ernst genommen wurden. Aber nicht nur musikalisch, auch visuell hat die Band ihre Spuren hinterlassen. Der Clip zur Single Sabotage, gedreht von Spike Jonze, gilt als einer der einflussreichsten in der Geschichte des Musikvideos. Sehen können Sie das jetzt nicht, aber hören. Im Video zu Sabotage treten die Beastie Boys im Stil der 70er Jahre auf. Schnauzbärte im Gesicht, Koteletten angeklebt und die parodieren da so alte amerikanische Cop-Serien. Inzwischen ist ja Regisseur Spike Jonze ein erfolgreicher Spielfilmregisseur und die Beastie Boys haben sich nach dem Tod von Mitglied Adam Yauch als Musikgruppe aufgelöst. Jetzt kommen Sie, Spike Jonze und die Beasties nochmal zusammen, um in der Dokumentation Beastie Boys Story die Geschichte der Band Revue passieren zu lassen. Ab morgen ist die auf Apple TV Plus zu sehen. Fabian Wolf hat die sich schon mal angeschaut. Schönen guten Tag.
Hallo.
Zugeschaltet aus dem Homeoffice. Die Doku will die Beastie Boys Story erzählen, deswegen vielleicht zu Beginn mal ein paar Eckdaten aus dieser Story. Wie sah der Weg der Beastie Boys denn aus?
Dieser Weg begann natürlich in New York, Anfang der 80er, damals noch als Punkband und mit Kate Schellenberg als Schlagzeugerin. Die hat dann irgendwann die Band verlassen, bevor es zu diesem Genrewechsel zum Rap ging. Da waren dann Mike Diamond, Adam Yauch und Adam Horowitz zu dritt. Und als Beastie Boys waren sie eben übertrieben jungshaft, übertrieben laut und rüpelhaft, schreckten dabei auch vor sexistischen, homophoben Sprüchen nicht zurück. Das war alles ironisch gemeint, zog aber genau das weiße Macker-Publikum an, das eigentlich parodiert werden sollte. Mike Diamond kommentiert das im Film mit: Wir waren jung und wollten geliebt werden. Schon diese dumpfen Party-Tracks wie Fight for Your Right to Party waren halt handwerklich exzellent und mit dem Meisterwerk Paul's Boutique, das mit mehr als 100 Samples arbeitet, war der Weg zum ernsthaften und trotzdem humorvollen Kunst-Hip-Hop, den sie machen wollten, komplett. Auch wenn sich an diesem quäkigen Flow, den die drei halt haben, nichts geändert hat. Die 90er und Nuller Jahre verbrachten die Beasties dann vielleicht außerhalb oder parallel zum Hip-Hop. Sie wurden älter, was sich auch durchaus positiv in der Musik widerspiegelte. Und eigentlich hätte es so lange weitergehen können, bis Adam Yauch dann 2012 gestorben ist. Und damit endete eben die Geschichte der Beastie Boys als Musiker zusammen.
Trotzdem treten die beiden anderen, also Adam Horowitz und Mike Diamond, noch in der Öffentlichkeit auf. Im vergangenen Jahr veröffentlichten sie die Beastie Boys Story als Buch. Jetzt gibt es den Film dazu mit dem Untertitel Live Documentary, also Live-Dokumentation. Was soll das sein?
Diese Dokumentation besteht im Grunde aus einer Two-Man-Show, bei der Diamond und Horowitz in Brooklyn auf einer Theaterbühne stehen, vor Publikum und die Geschichte der Band erzählen, begleitet von so Clips, Bildern und Musik, die eingespielt werden. Diese Beastie Boy Story als Buch war ja auch keine klassische Musik-Memoirensammlung, sondern so Essays und ein kommentiertes Archiv, was auch sehr gut funktioniert hat. Und diese Doku soll jetzt eben auch keine klassische Musikdoku sein, wie man sie kennt, mit Interviews und Montagesequenzen, sondern eben was anderes. Ehrlich gesagt funktioniert das als Film nicht so gut. Es ist fast ein bisschen peinlich. Es wirkt manchmal wie so ein langer TED-Talk, also diese YouTube-Clips, wo jemand vor Publikum in 10 Minuten die Welt erklären möchte. Die Gags, die sich die beiden überlegt haben, zünden auch nicht immer. Manche dramaturgische Akzente sind ein bisschen zu platt und ein bisschen zu offensichtlich. Trotzdem gibt es immer wieder Momente, in denen eben durch diese merkwürdige Form so eine besondere Intensität erreicht wird, die es vielleicht sonst nicht gegeben hätte, wenn zum Beispiel Adam Horowitz kurz die Tränen kommt, wenn er über Leute spricht, die nicht mehr in seinem Leben sind oder sie sich an das letzte gemeinsame Konzert erinnern.
Die Anfänge der Band sind ja das New York der 70er und 80er, ein legendärer Ort, an dem Hip-Hop entstand und wuchs. Diese Entstehung wird ja seit einigen Jahren in vielen Dokumentationen, Filmen und Serien erzählt. Woher kommt diese Nostalgie und bedient die Beastie Boy Stories die auch?
Das ist ja wirklich so ein Mythos, ne? Hip-Hop geboren aus den Flammen der brennenden Bronx zwischen urbanem Verfall, Rassismus und verzweifelter Kreativität, auch dieser Verbindung von so Street Kids und der Kunstszene in Downtown. Im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung gab es im amerikanischen Entertainment und in amerikanischen Medien sowieso ein neues historisches Bewusstsein, eben für die Geschichte von Ausgrenzung. Und Hip-Hop hat sich natürlich besonders dafür geeignet, eben diese Kontinuitäten von Rassismus und Polizeigewalt und Armut zu erzählen. Das ist natürlich nun gerade nicht die Geschichte der Beastie Boys, die ja drei jüdische Jungs aus der Mittelschicht sind. Sie sind vielleicht so eher die Brücke zwischen diesen rauen 70ern und dem Hedonismus der 80er. Dafür steht vielleicht auch, dass sie ja immerhin die Vorgruppe für Madonna Mitte der 80er waren. Wegen der Monologform können solche historischen Bögen in ihrer Geschichte eher schwer aufgezeigt werden, aber sie sind irgendwie trotzdem irgendwie präsent und sind trotzdem irgendwie fühlbar und sei es eben durch so einen nostalgischen Effekt von Archivaufnahmen, die gespielt werden.
Musik machen die Beastie Boys, also wenigstens unter diesem Namen, nicht mehr. Die Doku ist vielleicht auch sowas wie ein Abschluss. Was bleibt von ihnen?
Ich finde, ihr Erbe ist kompliziert. Also die Musik funktioniert immer noch, auch wenn die späten Alben wirklich wenig damit zu tun haben, was sonst gerade im Genre Hip-Hop los war. Sie haben auch das Skript für alle glaubhaften weißen Rapper geschrieben, die nach ihnen kamen. Sie sind auch das erklärte Vorbild für Eminem, der sich ja auch an diesem quäkigen Flow orientiert hat. Da fangen die Probleme aber schon an, denn auch Eminem hatte natürlich diese homophoben und misogynen Zeilen wie die Beastie Boys in den 80ern. Manche Leute sagen sogar, es waren die Beastie Boys, die die Homophobie erst groß in den Rap gebracht hätten. In der Doku gibt es den sehr bezeichnenden Moment, in dem der Musikproduzent Rick Rubin das erste Mal erwähnt wird, das Publikum applaudiert, weil das natürlich eine Musiklegende ist. Kurze Zeit später wird dann sein eigentlich ebenso legendärer Partner Russell Simmons das erste Mal erwähnt und dann schweigt das Publikum aber, denn Russell Simmons wurden inzwischen mehrfach Vergewaltigung vorgeworfen. Die Beastie Boys, das ist auch ganz wichtig zu betonen und zu sagen, haben all das reflektiert. Sie haben sich für die Homophobie und Sexismus in ihren früheren Auftritten mehrfach entschuldigt. Adam Horowitz hat sich sogar von seinem eigenen Vater, dem Bühnenautor Israel Horowitz, losgesagt, weil mehrere Frauen ihm sexuelle Belästigung und Übergriffe vorgeworfen haben. Nur in der Bühnenshow ist auch da wieder vielleicht wegen dieser Nostalgie kein Platz. Deswegen entzaubert die Doku eigentlich den Mythos der Beastie Boys ein bisschen zu sehr, vielleicht gerade weil die Doku eben diesen Mythos vor allem feiern möchte.
Ein nostalgischer Blick zurück. Fabian Wolf über Beastie Boys Story Live Documentary ab morgen bei Apple TV+. Vielen Dank.
Danke.